Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Charlotte Oehlschlegel, schön, dass Sie zuhören. David Bowie war mehr als Musik, Mode, Performance, bildende Kunst. Immer wieder hat er sich neu erfunden und auch junge Menschen ermutigt, es ihm gleich zu tun.
Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth.
Es lohnt sich, laut Bowie, also immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Bei den vielen Kunstfiguren, Geschichten und Stationen seiner Biografie haben sich allerdings auch so einige Dinge angesammelt. In London ist sein Nachlass mit über 80.000 Objekten jetzt das erste Mal öffentlich zu sehen. Wir haben das Bowie Center besucht und dann wandern wir in guter alter Ziggy Stardust-Manier über die Milchstraße ans Volkstheater Wien. Da wurde heute die neue Spielzeit eröffnet. So auch in Frankfurt. Hier wurde es allerdings weniger kosmisch im Theater. Dafür gab es ein sogenanntes Grosicke von Regisseur Jan Bosse. Dann schauen wir in den Lichthof des Berliner Reichstagsgebäudes, wo seit Jahren ein politisches Kunstwerk von Hans Hake wuchert. Und wir sprechen auch nochmals über die Ausladung des israelischen Dirigenten Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker bei einem Klassikfestival in Belgien. Grusel und Musical. Mit dieser Verbindung werden sogenannte Grusicals beschrieben. Und so ein schauerlicher Stoff, den gab es heute auch am Schauspiel Frankfurt für die Eröffnung der neuen Spielzeit. Sanatorium zur Gänsehaut heißt das Grusical vom österreichischen Schriftsteller Ferdinand Schmalz, das er extra für das Ensemble geschrieben hat. Und Regisseur Jan Bosse, der hat den musikalischen Abend inszeniert. Für Fazit war unsere Kritikerin Shirin Sochitrawala vor Ort. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Nehmen Sie uns mal mit in dieses Sanatorium zur Gänsehaut. Was ist das für ein Ort?
Das ist ein, ja, im Text eigentlich unheimlicher Ort, nämlich eine Klinik an einem sehr dunklen See, auf dem man nicht auf den Grund sehen kann. Aber jetzt auf der Bühne hat es sich eigentlich eher als ein eher alberner Horror dargestellt. Also Ferdinand Schmalz hat in seinem Text auch eine Regieanweisung vorangestellt. Da steht, dass die Spielweise des Ensembles sollte ganz darauf ausgerichtet sein, beim Publikum Gänsehaut zu erzeugen. Also deswegen ja auch der Titel. Das ist aber eigentlich überhaupt nicht so. Und diese Klinik ist, wie könnte man das erklären, sowas wie eine Schwarzwaldklinik für sehr Betuchte, die sich da so general überholen lassen können, also sich verschönern und allerlei Maßnahmen an sich machen lassen können.
Ja, Gänsehaut und Albernheit klingt irgendwie so, als ob es sich erstmal eigentlich ausschließt, oder?
Irgendwie schon, aber es ist ja auch in, weiß nicht, es gibt ja andere Grusicals, zum Beispiel der kleine Horrorladen. Da gibt es ja auch so ein Spiel mit dem Grusel, der so überzeichnet ist, dass es eigentlich schon wieder albern wird. Also ich würde sagen, es ergänzt sich eigentlich ganz gut.
Ja, mir gefällt dieses schöne Kofferwort ja ganz gut. Und wir können jetzt auch mal kurz reinhören in dieses Grusical.
Wir forschen intensiv an Nacktmullen. Kleine Nager, die in Kolonien leben, Nacktmull-Kolonien, an deren Spitze eine Nacktmull-Königin. Gemessen an der Körpergröße dieser Tierchen werden diese Tierchen über alle Maßen alt. Das könnte schon der Durchbruch sein. Die Daten müssen nur noch ausgewertet werden. Wir kriegen es, das Altern in den Griff.
Also hier Nacktmullforschung und ein bisschen dunkle, recht bassige Musik im Hintergrund. Was ist das für ein musikalischer Abend gewesen?
Ja, es gibt sehr viele Lieder an dem Abend. Die meisten hat Ferdinand Schmalz geschrieben, aber einige sind auch von Jan Bosse geschrieben worden. Was man irgendwie merkt, die sind so ein bisschen schlichter vom Text und die musikalisch geht es so in die Richtung Schlager. Aber es gibt auch ein Lied, das heißt Für immer jung, wo dann auch wirklich dieses musikalische Motto von diesem Popsong von Alphaville anzitiert ist. Die Musikerin Carolina Bigge, die Musik zusammen mit Arno Krehan gemacht hat. Sie ist ganz oft auch auf der Bühne, was eigentlich dem Abend, finde ich, nicht viel hinzufügt. Es wirkt immer wie so ein Fremdkörper, weil sie mit Instrument, mal mit Gitarre, mal mit so einem Keyboard da sitzt. Eher schlichte musikalische Ideen, würde ich sagen, die jetzt auch nicht wahnsinnigen Applaus erzeugt haben.
Es wird dann aber viel gesungen in diesem Stück?
Ja, sind so, oh, ich müsste jetzt irgendwie kurz, so, es sind vielleicht 10 Lieder, aber es, ich finde, weil wir vorhin auch dieses Musical hatten, ich würde es jetzt trotzdem nicht als Musical bezeichnen, weil es irgendwie ein Theaterstück bleibt, in dem ein paar Lieder gesungen werden. Das verbindet sich nicht so konsistent, dass ich wirklich vom Musical sprechen würde.
Jetzt klingt es trotzdem nach einem ja eher unterhaltsamen oder lockeren, leichten Abend, fast schon ungewöhnlich unterhaltsam für eine Zeit, die ja auch von vielen politischen Debatten geprägt ist, auch im Theater. Gibt es vielleicht hinter diesem Witz und dieser Lockerheit auch doch noch eine nachdenklichere oder düstere Ebene?
Die hat der Abend auf jeden Fall und auch eine irgendwie eine hochpolitische und eine aktuelle, weil ja diese ganzen Diskussionen, die an dem Abend thematisiert werden, rund um Langlebigkeit, die erleben wir ja auch also in den Nachrichten, dass so Leute, so Autokraten wie Putin, der letztens ja auch davon gesprochen hat, dass der diese Projekte über Unsterblichkeit, dass er daran sehr interessiert ist, oder auch viele Tech-Milliardäre, die ja die Leute, die es sich eben leisten können, sind an diesen Sachen interessiert. Und das zeigt das Stück von Ferdinand Schmalz auch so ein bisschen. Und im Programmheft wird noch eine gute Fährte gelegt, dass wir in Zeiten leben, in denen viele Menschen das Gefühl haben, sie können überhaupt nichts mehr kontrollieren, weil ihnen entgleitet alles. Und dass aber der eigene Körper so etwas scheint, über den man die Kontrolle haben kann und deswegen man sich diesen ganzen Maßnahmen unterzieht, oder wie viele Leute haben so eine Uhr am Arm, die alles überwacht, was sie machen. Also ich finde schon, dass das Stück einen ernsthaften Unterboden hat.
Ja, da bekommt dann dieser Song Forever Young von Alphaville auch plötzlich wieder eine ganz neue Bedeutung. Ferdinand Schmalz und Jan Bosse sind ja ein eingespieltes Team. Die beiden haben schon öfter miteinander gearbeitet. Was sagen Sie, ist dieser Saisonauftakt in Frankfurt geglückt?
Ich finde, es ist kein missratenden Abend, was an diesem wahnsinnig tollen Ensemble liegt. Da ist wirklich überhaupt kein Ausfall dabei unter diesen Leuten. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass inszenatorisch irgendwie mehr drin gewesen wäre. Und so ist es so ein Abend in so einer Mittellage. Und ich dachte für mich, dass vielleicht eine Regisseurin wie Claudia Bauer oder auch jemand wie Herbert Fritsch da irgendwie mehr draus gemacht hätten. Aber das ist, bleibt Spekulation.
Und wie fand es das Publikum?
Also es war kein frenetischer Applaus. Man muss ja auch immer bei einer Premiere die Leute abziehen, die sehr viel klatschen und irgendwie zum erweiterten Bekanntenkreis gehören. Aber es gab so ganz wenig Szenenapplaus und der Abend ist mit 2 Stunden und 10 Minuten auch so ein bisschen lang. Und da gibt es schon mal so schleppende Phasen, obwohl es wahnsinnig hübsche Einzelnummern gibt, die dann mehr Reaktionen beim Publikum auch erzeugt haben.
Vielen Dank für diese Eindrücke nach Frankfurt, Shirin Sochi-Travalla.
Sehr gern.
Und falls Sie sich auch grusikeln lassen wollen, die nächsten Termine von Sanatorium zur Gänsehaut sind am Sonntag, den 14. und Freitag, den 19. September. Ein belgisches Klassikfestival lädt ein Orchester aus und die Entscheidung schlägt hohe Wellen. Nachdem bekannt wurde, dass das Flandern-Festival Gent den israelischen Dirigenten Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker kurzfristig ausgeladen hatte, wurde dem Festival Antisemitismus vorgeworfen. Und seitdem wird über den Fall diskutiert. Rainer Pöllmann ist das mit einem Kommentar.
Die Serenity ihres Festivals wollten sie bewahren beim Flandern-Festival, also die Ruhe oder Ausgeglichenheit. Und da stört dann der Ärger, den man sich mit einem jüdischen, israelischen Künstler derzeit einhandelt, weshalb man ihn leider ausladen muss. Der Plan ging schief. Die Wellen schlagen hoch und fast alle sind sich einig, die Ausladung der Münchner Philharmoniker und ihres Dirigenten Lahav Shani ist ein Skandal. Es ist ein so unverblümter Ausdruck von Antisemitismus, wie man ihn auch in der an angstmachenden Debatten reichen Kultur- und Kunstszene in den vergangenen Jahren nicht erlebt hat. Ausgeladen wird ein Orchester, das eigentlich gar nicht gemeint ist und das man auslädt für ein Orchester, das man nicht ausladen kann, weil man es gar nicht eingeladen hat. Das Israel Philharmonic Orchestra. Ein Orchester, das in den 1930er Jahren gegründet wurde von Immigranten, von Musikern, die vor dem Holocaust und damit dem sicheren Tod aus Europa geflohen sind. Und das alles andere als ein Staatsorchester ist. Ausgeladen wird ein Dirigent nicht etwa, weil er sich persönlich etwas zu Schulden kommen ließ, der sich wiederholt für Ausgleich und Aussöhnung ausgesprochen hat und dabei auch deutlich Kritik an seiner Regierung geäußert hat, der eine geradezu utopische Hoffnung in die friedensstiftende Wirkung der Musik setzt, der nur eben in Bezug auf den Krieg in Gaza das Wort genozidal nicht aussprechen will, das beim Flandern-Festival offenbar Eingangsvoraussetzung für einen Auftritt im Festival ist. Abgesehen von der antisemitischen Haltung, die daraus spricht, ist das eine atemberaubende Instrumentalisierung von Kunst und Künstlern. Niemand sollte zu regierungskritischen Stellungnahmen gezwungen werden, auch kein Künstler. Und deshalb gibt es auch keine Parallele zu Valeri Gergiev, dem 2022 entlassenen Chef der Münchner Philharmoniker, der schon damals und heute noch viel mehr ein Propagandist der Kriegspolitik von Wladimir Putin ist. Deshalb wurde er entlassen, nicht weil er Russe ist. Lahav Shani ist kein Propagandist, er wird ausgeladen, weil er Israeli ist. Die Solidarität mit Lahav Shani und auch mit den Münchner Philharmonikern ist riesig. In der Politik, unter Künstlerinnen und Künstlern, in der Publizistik. Es wäre wirklich schön, wenn diese Solidarität sich nicht nur in Social Media Posts äußert, sondern zum Beispiel auch im Mut von Veranstaltern, auch in turbulenten, aufgewühlten Zeiten, die Freiheit der Kunst zu verteidigen und nicht vor allem nach der eigenen Serenity zu suchen.
Das war ein Kommentar von Rainer Pöllmann aus der Musikredaktion. Und ein solches und sehr deutliches Zeichen setzt jetzt das Musikfest Berlin. Hier wurden Orchester und Dirigent als Reaktion kurzfristig zu einem Gastspiel eingeladen. Schon am Montag wird das Konzert stattfinden im Berliner Konzerthaus. Wir werden hier bei Fazit natürlich darüber berichten und wir werden das Konzert auch ab 20 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur übertragen. Kabarett, Reportagen über die Arbeiterpresse, Theaterstücke. Mit kritischem und wachem Geist hat Jura Säufer geschrieben. Von den Nazis deportiert starb der Sohn eines jüdischen Industriellen mit nur 26 Jahren im KZ Buchenwald. Und das Volkstheater Wien hat heute gleich vier Texte des österreichischen Schriftstellers auf die Bühne gebracht. Ich möchte zur Milchstraße wandern, heißt das Stück. Und unser Fazitkritiker Martin Thomas Pesel hat es gesehen. Guten Abend nach Wien.
Guten Abend.
Also gleich vier Texte von Säufer hat Direktor Jan-Philipp Gloger heute für seine Eröffnungsinszenierung miteinander verbunden. War das etwas überfrachtet oder haben die Texte wirklich gut ineinander gegriffen?
Diese vier Texte, also drei Stücke und eine Szene, an einem gut zweistündigen Abend ohne Pause lassen sich insofern ganz gut nacheinander aushalten, dass sie jedes für sich eher kurz sind, natürlich auch nochmal hier gekürzt worden und kabarettistisch zugespitzt. Jura Säufer hat ja in der düsteren Zwischenkriegszeit der Wirtschaftskrise für kleine Varietébühnen geschrieben. Das heißt, es ufert alles nicht wahnsinnig aus, ist recht knapp. Und alle diese vier Texte haben noch gemeinsam, dass sie eine gewisse Dystopie darstellen und sich fantasievoll und humoristisch mit Entwürfen einer möglichen Zukunft beschäftigen. Es gibt das Stück Vineta, das beschreibt eine Stadt, in der die Zeit quasi eingefroren ist und die Menschen nicht mehr verstehen, was gestern und morgen bedeutet. Astoria ist ein erfundener, idealer Staat, der innerhalb kürzester Zeit große Popularität erlangt. Die Geschichtsstunde im Jahr 2035, ein kurzer Sketch, den Säufer im Jahr 1935 verfasst hat, ahnt visionär die Geschichtsvergessenheit der Menschen voraus, die ja tatsächlich immer weniger einen Begriff davon haben, was es bedeutet hat, etwa in den 30ern des 20. Jahrhunderts zu leben. Und das bekannteste Stück, Weltuntergang, ist ja gewissermaßen die Vorlage zu der Filmsatire Don't Look Up. Die Sonne will die Erde loswerden und schickt einen Kometen, sie zu vernichten. Ein Physiker auf der Erde erkennt das Problem, findet auch eine Lösung, aber niemand will ihm Geld für die Umsetzung geben. Stattdessen wird ein Weltuntergangsschlager gedichtet, der in Jan-Philipp Glogers Inszenierung hier zum richtig schlimmen Partykracher mit Scheinwerferlicht hochgetunt wird, wie Sie gleich an diesem Ausschnitt erkennen werden.
Geh mal ein bisschen runter mit Chin-Chin-Vierer-Teil.
Also für mich klingt das ehrlich gesagt eher nach Party statt Weltuntergang. War da denn viel Musik im Spiel heute Abend?
Es war viel Musik im Spiel. Kostja Rapoport, ein Musiker, den Jan-Philipp Gloger vom Schauspiel Nürnberg mitgebracht hat, ist die meiste Zeit an seinem Klavier eifrig tätig, wird auch zwischendurch mal erschossen. Also auch Slapstick ist dabei. Es gibt aber auch eine kleine Bühne auf der großen Bühne. Das ist ja naheliegend bei so einer programmatischen Eröffnungsinszenierung, dass so ein bisschen Meta auch eingefordert wird mit rotem Vorhang. Aber dieser rote Vorhang wiederum ist Teil einer großen Rakete. Und das wiederum passt natürlich zu dem Weltuntergangsstück. Es ist ein Bühnenelement, in das man reinklettern kann. Die dreht sich auch und wird vielfältig eingesetzt und auch verschiedentlich angeleuchtet. Wir haben jetzt hier diese Partynummer, diese Ballermann-Nummer gehört. Die ist natürlich ein bisschen ein Ausreißer vom Anfang. Es wird zum Ende hin dann recht trist bei Vineta. Da ist dann alles in so einen Sepia-Ton getaucht und wirkt, als sehe man einen Schwarz-Weiß-Film. Also der Abend beginnt echt rasant und bunt und mit Karacho und wird von einem der Stücke zum nächsten immer stiller und melancholischer. Das hat zwar zugegeben etwas Ermüdendes, aber es ist auch eine Ansage, über die ich ganz froh bin, dass man in einem explizit so bezeichneten Volkstheater zwar gute Laune und Frohsinn verbreitet, aber die Weltkrisen nicht komplett ignorieren will.
Das Nachdenkliche bleibt. Wenn wir jetzt mal auf das Ensemble schauen, beispielsweise auf Samuel Stojanov, der dem Ensemble verblieben ist. Sissi Reich, die kennt man in Wien auch aus dem Schauspielhaus. Die anderen waren neu. Was ist Ihr Eindruck? Kann da wirklich auch ein neues Team entstehen auf der Bühne?
Jan-Philipp Loge hat ein paar Leute vom Schauspiel Nürnberg mitgebracht. Einer davon, Tjark Bernau, macht hier schon mal eine richtig gute Figur. Dann sind auch viele Junge dabei. Heute Abend hat Andrei Agranowski richtig große Energie bewiesen. Alicia Aumüller ist aus Zürich nach Österreich gekommen. Alle sehr stark, auch in der Anwendung von Körperkomik und Slapstick. Ich habe das Gefühl, dass Gloger bewusst jetzt hier diese 6 Leute aus verschiedenen Ensembles in seiner Eröffnungspremiere versammelt hat, 7, den Pianisten eingeschlossen. Und die scheinen, obwohl sie aus verschiedenen Ensembles stammen, sehr organisch zusammenzuspielen. Also sogar Samuel Stojanov, der ja sonst immer durch eine eigenwillige Spiel- und Sprechweise heraussticht, glänzt durch komisches Talent nach wie vor, fügt sich aber auch schön ein. In den meisten seiner zahlreichen Rollen, es spielen natürlich alle viele Rollen heute, tänzelt er bevorzugt durchs Bild, ein hinreißender Anblick.
Ja, ein Neuanfang. Im Mai hat sich das Team in Wien vom ehemaligen Direktor Kai Voges verabschiedet. Für ihn geht's ja in Köln weiter. Wir haben diese Woche bei Fazit auch schon drüber gesprochen. Was aber bedeutet dieser heutige Auftakt in eine neue Zeit für Wien?
Kai Voges hat in seiner kurzen Zeit am Volkstheater eine sehr spezielle Marke geschaffen und er hat viele damit auch provoziert. Jan-Philipp Gloger wird diesen Begriff Volkstheater eher dahingehend auslegen, dass er für das Publikum produzieren möchte. Er ist auf Harmonie aus. Das war auch zu merken, als er heute nach dem Applaus eine offizielle Ansprache gehalten hat und gesagt hat, er will am Volkstheater Gemeinschaft in schwierigen Zeiten leben. Das Theater hat einen Komödienpreis ausgeschrieben, der übrigens Jura-Säufer-Preis genannt wurde. Ja. Und es stehen mehr ausgewiesene Komödien auf dem Spielplan als unter Voges. Also hier wird, glaube ich, mehr ein breiter Spielplan, wie er an Stadttheatern gepflegt wird, wieder Einzug halten. Die aufregende und immer auch ein bisschen nervös machende Zeit unter Kai Voges ist vorbei. Aber als Auftakt war das jetzt durchaus sympathisch und der Applaus war zwar nicht hysterisch, aber ich habe das Gefühl, herzlich. Also Jan-Philipp Gloger und sein Team wurden freundlich empfangen in einem vollen Haus.
Danke für diese Eindrücke, Martin Thomas Pesel, und noch einen schönen Abend nach Wien.
Vielen Dank.
Ja, und da geht's morgen gleich weiter mit einem großen Eröffnungsfest am Wiener Volkstheater. Es gibt Programm im ganzen Haus, Kostümflohmarkt, Kinderprogrammkonzerte und das Stück Ich möchte zur Milchstraße wandern. Das gibt's dann wieder am kommenden Wochenende.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach Irland drohen nun auch die Niederlande mit einem Boykott des Eurovision Song Contest 2026. Das teilte der verantwortliche öffentlich-rechtliche Fernsehsender Afrotros in Hilversum mit. Grund ist, wie bei Irland, die Ankündigung, dass Israel wieder teilnehmen soll. In einer Mitteilung des Senders werden als Begründung für den Boykott schweres menschliches Leiden in Gaza, eine schwerwiegende Aushöhlung der Pressefreiheit durch Israel und der Ausschluss internationaler unabhängiger Berichterstatter genannt. Auch Slowenien, Spanien und Island erwägen, bei einer Teilnahme Israels dem Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in Wien fernzubleiben. Die Niederlande stellten ihre Teilnahme 2026 aber in Aussicht, sollte die ESC-Veranstalterin die Europäische Rundfunkunion beschließen, Israel nicht zuzulassen, wie der Sender mitteilte. Der österreichische Sender ORF hat sich als Gastgeber des ESC 2026 bereits eindeutig für eine Teilnahme Israels ausgesprochen. In Belarus sind 9 inhaftierte Journalistinnen und Journalisten nach teils jahrelanger Haft freigekommen. Sie wurden wegen ihrer Berichterstattung über das autoritäre Regime festgenommen. Nun sind sie in einem von den USA vermittelten Deal ins Exil nach Litauen entlassen worden. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, RSF, begrüßt die Freilassung, warnt jedoch, mindestens 33 Medienschaffende sitzen weiterhin in Belarus unter teils unmenschlichen Bedingungen ein. RSF fordert von der EU sichere Wege ins Exil und mehr politisches Engagement für die Betroffenen. Seit langem ist er ein gefeierter Hollywood-Star und Oscar-Gewinner. Jetzt kehrt er zu seinen Wurzeln, dem Theater, zurück. Kenneth Branagh, Schauspieler, Autor und Regisseur. Im kommenden Jahr steht er auf der Bühne der altehrwürdigen Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon, wie das Theater mitteilte. Und das gleich in 2 Stücken. In Shakespeares Der Sturm gibt er den Prospero. Und in Tschechows Kirschgarten spielt er neben einem anderen Hollywood-Promi, nämlich Helen Hunt. Die Royal Shakespeare Company war vor mehr als 40 Jahren Branaghs Geburtsstunde als Star. Er feierte dort als Henry V. seinen Durchbruch. Es folgte die Verfilmung 1989, die ihn auch in Hollywood bekannt machte. Branagh war 7-mal in unterschiedlichen Kategorien für den Oscar nominiert. Er erhielt ihn 2022 für das beste Originaldrehbuch für den Film Belfast.
In einem Lichthof des Reichstagsgebäudes liegt ein langer rechteckiger Trog. Darin wuchern grüne Pflanzen, die den Schriftzug der Bevölkerung hervorblitzen lassen. Ein kleines Stück freie Natur mitten im politischen Berlin. Und heute wird dieses Kunstwerk des politischen Konzeptkünstlers Hans Hake 25 Jahre alt. Damals war es umstritten. Claudia van Laak hat für Fazit in die Archive geschaut.
Wer gehört dazu? Das ist die Grundfrage. Dienen die Bundestagsabgeordneten dem deutschen Volke, wie es die Inschrift auf dem Westgiebel des Reichstagsgebäudes verheißt? Oder der Bevölkerung, mit allen, die hier leben, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft? Die Idee zu diesem Kunstwerk kam Hans Hake bereits Mitte der 1980er Jahre, als er zu Besuch in West-Berlin war, das damals noch ramponierte Reichstagsgebäude sah und davor auf der Wiese große Gruppen von grillenden und feiernden türkischen Familien.
Als ich in diesem Kontext die Inschrift auf dem Reichstagsgebäude las, dem deutschen Volke, wurde mir schlagartig klar, dass viele von den Leuten, die um mich herum da im Gras saßen und die Kinder, dass denen signalisiert wurde, das ist nicht für euch. Ihr habt hier nichts zu suchen. Hier werden unsere Sachen verhandelt, aber nicht eure. Und das hat mich erschreckt.
15 Jahre später erhält Hans Hake vom Bundestag die Einladung, ein Kunst am Bauprojekt für das Reichstagsgebäude zu entwickeln. Ein flacher, 21x7 Meter großer Kasten im nördlichen Lichthof, der in Leuchtbuchstaben die 2 Worte der Bevölkerung enthält. Diese Schrift soll von allen Ebenen des Bundestags aus gut lesbar sein.
In diesen Kasten werden auf Einladung alle Bundestagsabgeordneten rund einen Zentner Erde aus ihrem Wahlkreis ausschütten. Diese Erde wird dort vermengt. Keiner kann sagen, dass diese bestimmte Parzelle seinem Wahlkreis zugeordnet ist. Wenn in dieser Erde Samen mitgeführt werden, dann ist es möglich, dass die aufgehen. spontanes Wachstum wird sich selber überlassen.
So Hans Hake kurz vor der Eröffnung. Allerdings drohte diese zu scheitern, gab es doch speziell in der Unionsfraktion heftige Kritik am Künstler und seinem Werk. Volker Kauder störte sich an der Grundaussage des Werks. Er als Parlamentarier habe dem deutschen Volk zu dienen und nicht der Bevölkerung. In der Bundestagsdebatte sagte Kauder:
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Nein zu dieser simplen und für unser Haus unwürdigen Kunstwerk. Ich sage Nein dazu, dass der Versuch unternommen wird, das deutsche Volk verächtlich zu machen, auf eine kurze Zeit der Geschichte zu reduzieren. Und ich sage Nein zu dem Versuch, Bundestag und deutsches Volk zu distanzieren. Ich bitte Sie, dem Gruppenantrag zuzustimmen.
Es war eine hitzige Debatte, an deren Ende die Konzeptkunst Hans Hakes nur eine hauchdünne Mehrheit von 2 Stimmen erhielt. Als erster schüttete der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse von der SPD einen Sack Erde vom jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee in den Holzkasten. 500 Bundestagsabgeordnete sind seinem Beispiel bis jetzt gefolgt. Einige haben schon mehrmals Erde aus ihrem Wahlkreis verteilt. So zum Beispiel die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz.
Wir sehen, was hier blüht, und die Demokratie lebt auch nur mit der ganzen Bevölkerung, wenn alle sich dahinter versammeln.
Erde aus Aschaffenburg, Krefeld, Hannover, Bamberg, Düren, Gera und weiteren Wahlkreisen haben heute ihren Weg in den Lichthof des Bundestages gefunden. Bodo Ramelow von der Linkspartei hatte sich etwas Besonderes ausgedacht, direkt aus dem Ilmpark in Weimar.
Also die Erde von Goethes Gartenhaus und die Gärtner von der Weimarer Klassikstiftung haben am Goethes Gartenhaus mir extra diese Erde zusammengestellt.
Der Grüne Tarek Al-Wazir hat aus Offenburg einen Sack Erde mitgebracht. In seinem Wahlkreis haben knapp 40% keinen deutschen Pass, erzählt er.
Und ich glaube, klarer als in einer Stadt wie Offenbach wird nicht, dass die Bevölkerung was anderes sein kann als das deutsche Volk.
Aber was ist in den letzten 25 Jahren im Hakeschen Holzkasten im Lichthof gewachsen? Welche Samen sind gekeimt? Welche Pflanzen wieder vertrocknet? Welcher Bewuchs hat sich durchgesetzt? Farne und Brombeerranken dominieren gerade. Ein Biologe habe 50 Arten identifiziert, erzählt Oliver Schwarz von der Werkstatt der Bevölkerung.
Die Vielfalt, die man hier blühen sieht über das Jahr, ist immens. Aber es gibt sozusagen 1-2 übergreifende Arten. Das sind vor allen Dingen die Brombeeren. Und es gibt auch die Erlaubnis, die Brombeeren ab und zu zurückzuschneiden. Von dem Künstler.
Also, wenn der Mensch nicht eingreift, dann wird aus der biologischen Vielfalt ganz schnell eine einfältige Brombeere.
Und so wuchert es auch 25 Jahre später noch weiter im Lichthof in Berlin. Claudia van Laak war das zum 25. Geburtstag des Kunstwerks der Bevölkerung von Hans Hake hier im Deutschlandfunk Kultur. Laut dem Statistischen Bundesamt Deutschland besitzt ein durchschnittlicher Haushalt in Europa um die 10.000 Dinge. Und bei dieser Zahl wird klar, wie umfangreich die Sammlung des neuen David Bowie Centers in London ist. Hier erzählen mehr als 80.000 Objekte die Geschichte des Musikers. Von Kostümen über Songtexte, Skizzen, Fanpost oder Instrumente ist alles dabei. Es ist das erste Mal, dass Bowies Nachlass öffentlich gezeigt wird. Mareike Aden hat einige der Schätze sehen können.
Ganz vorsichtig öffnet die Co-Kuratorin des neuen David Bowie Centers in London den zerkratzten Gitarrenkoffer. Zum Vorschein kommt eine braune Gitarre mit einigen kaputten Saiten. Harriet Reed trägt Handschuhe, denn das sei nicht nur irgendeine Gitarre, sondern eine der Hauptgitarren, mit denen David Bowie auf Tournee ging, vor allem zu Ziggy Stardust-Zeiten.
This is one of his two main guitars that he used on tour, so really significant in terms of Bowies career and his persona as Ziggy.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly.
David Bowie war Musiker, Schriftsteller, Designer und hat schon seit den 90er Jahren gesammelt für das Archiv seines Lebens. Im neuen David Bowie Center in London hat sein Fundus mit mehr als 90.000 Gegenständen jetzt ein dauerhaftes Zuhause. Darunter Liedtexte, Fanpost oder der Hausschlüssel zu seiner Berliner Wohnung. Und natürlich seine extravaganten Bühnenoutfits. Zum Beispiel ein schwarz glänzender Anzug mit Korsett, mit dem er in den späten 70er Jahren sogar auf die Bühne und wieder heruntergetragen werden musste. Der habe Bowie ziemlich eingeengt, erzählt Co-Kuratorin Harriet Reed.
Bowie struggled to walk in this costume. He had to be carried onto the stage and carried off at the end. It's incredibly restrictive.
Und Chefkuratorin Madeleine Haddon fügt hinzu:
There's so many different forms of David Bowie, and such a wide range of people love him for that reason.
Es gibt so viele verschiedene Facetten von Bowie, und genau deshalb lieben ihn so viele unterschiedliche Menschen. Und nicht viele Musiker, die als Ikonen gelten, bewahren alles auf, was mit ihrem Schaffen zu tun hat. Das ist etwas ganz Besonderes, hier über 90.000 Objekte von ihm zu haben. Seine Weitsicht, all das aufzubewahren, um es mit der Öffentlichkeit zu teilen, macht ihn außergewöhnlich. Angesiedelt ist das David Bowie Center in einer erst kürzlich eröffneten Filiale des Victoria and Albert Museums im Osten von London. Und zwar in jenen riesigen Hallen, in denen 2012 das Medienzentrum der Olympischen Spiele untergebracht war. Dass es hier im V&A Storehouse aussieht wie in einer Lagerhalle, ist Absicht. Besucherinnen und Besucher sollen hinter die Kulissen von Museumsarbeit schauen können. Und deshalb sei hier auch das perfekte Zuhause für Bowies Sammlung, sagt Madeleine Haddon. David Bowie hat als Innovator in so vielen Bereichen immer Neues geschaffen. Und wir wollen ein Museum der Zukunft sein und seine Sammlung zugänglich machen für die unterschiedlichsten Menschen. Genau das hätte er gewollt. Nicht alle 90.000 Objekte sind dauerhaft ausgestellt. Das Besondere aber ist, Besucher können viele Gegenstände aus Bowies Nachlass quasi vorbestellen, um sie dann ganz aus der Nähe und in aller Ruhe zu betrachten. Das Bestellen und Anschauen entspricht dem Gesamtansatz im V&A Storehouse. Unter den ausgestellten Stücken im Bowie Center sind auch Notizen zu einem unvollendeten Musical-Projekt. Auf gelben und rosa Klebezetteln hat Bowie sich Notizen gemacht. Wie »Der Papst stirbt«, »Erdbeben« und »Viele Sexszenen« steht da drauf. Co-Kuratorin Harriet Reed sagt: The Spectator, der Zuschauer, sollte der Titel sein. Und Bowie arbeitete bis kurz vor seinem Tod daran. Es sollte um das London des 18. Jahrhunderts gehen und um Charaktere, die zu dieser Zeit wirklich lebten. Das hat ihn alles sehr interessiert, die damalige Gesellschaft und die Politik. Der Ikone Bowie, so nah kommen wie noch nie, das verspricht das neue David Bowie Center. Und das wollen offenbar viele. Schon vor der Eröffnung waren die Tickets über Wochen ausverkauft.
Ein Zuhause für den Nachlass von David Bowie gibt's jetzt also in London. Mareike Aden durfte die begehrte Ausstellung besuchen. Und kosmisch wird's auch jetzt in der Kulturpresseschau mit Klaus Pukatzki hier bei Fazit. Da werden nämlich die großen und wichtigen und die kleinen und wichtigen Fragen gestellt.
Warum heißt Kissen Kissen und Tisch Tisch? So lautet die samstägliche Kinderfrage in der Tageszeitung Taz. Und wissen möchte das Olivia, 6 Jahre alt. Schwierige Frage, antwortet Regina Rosbach, hat aber den Sprachwissenschaftler Matthias Hüning befragt. Und der sagt dazu, dass es meistens keinen Grund gibt, warum Wörter so heißen, wie sie heißen. Tatsächlich hat vor langer Zeit einfach irgendjemand einen Tisch Tisch genannt. Es hätte auch ein anderes Wort sein können. Und so haben die gleichen Dinge in verschiedenen Sprachen verschiedene Namen. Und manche Namen geben auch uns Erwachsenen die größten Rätsel auf. Wer kennt schon den russischen Kosmismus? An den wurde aber Peter Richter erinnert, als Wladimir Putin und Xi Jinping, also der chinesische Amtsbruder des russischen Potentaten, vor einer Woche am Rande einer Militärparade in Peking durch ein offenes Mikrofon dabei zu hören waren, wie sie über die medizinischen Aussichten auf die Unsterblichkeit des Menschen plauderten, wie wir nun in der Süddeutschen Zeitung lesen können. Wer sich, so Peter Richter, nur ein wenig für russische Kulturgeschichte interessiert, musste bei Putins Einlassungen zur Biotechnologie für die irdische Unsterblichkeit zwangsläufig an den sogenannten Kosmismus denken. Denn der hatte die biotechnologische Abschaffung des Todes schon auf die Fahnen geschrieben, als es noch lange keinen Peter Thiel und keinen Jeff Bezos und auch kein Silicon Valley gab. Das dachte sich der Philosoph Nikolai Fjodorow schon im 19. Jahrhundert aus und wurde dann um die Wende zum 20. Jahrhundert von dem Raumfahrtpionier Konstantin Tsiolkovsky weitergesponnen. Das Interessanteste am Unsterblichkeitskonzept der Kosmisten war die Tatsache, dass ihr Gerechtigkeitssinn nicht nur alle lebenden Menschen der Erde umfasste, sondern auch alle, die bereits gestorben waren, schreibt Peter Richter. Alle Toten der Weltgeschichte sollten wiederbelebt, das Unrecht des Todes auch an ihnen wiedergutgemacht werden. Christen bleiben aber lieber dabei, dass dieses allein die Aufgabe unseres Gottes ist. An dessen Stellvertreter auf Erden erinnert die Frankfurter Allgemeine Zeitung, also an Robert Francis Prevost, der am Sonntag seinen 70. begeht, seinen ersten Geburtstag als Papst, wie Christian Geier schreibt. Und Leo der 14. tut reichlich viel, um den Menschen nahe zu kommen. Wer wöchentlich im offenen Papamobil über den Petersplatz rollt, ein internationales Reiseprogramm absolviert und nahezu jede Ansprache im mehrsprachigen Portal Vatican News dokumentieren lässt, für den gibt es kein Recht auf Beiläufigkeit. Nichts ist dann mehr nebensächlich, alles ist hauptsächlich. Und damit zu einem hauptsächlichen Thema, das die Feuilletons der kommenden Tage sicherlich weiterhin heftig beschäftigen wird. Nach dem gestrichenen Auftritt der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani bei einem Festival in Belgien tritt das Orchester nun kurzfristig in Berlin auf, steht in der Frankfurter Rundschau. Das Musikfest Berlin lädt die Münchner Philharmoniker und ihren künftigen Chefdirigenten für den 15. September zu einem Gastspiel ein. Und die deutsche Botschaft in Belgien hat wegen der Absage die Zusammenarbeit mit dem Flanders Festival in Gent beendet, wie die deutsche Presseagentur dpa erfuhr. Man habe das Botschaftslogo von der Website des Festivals entfernen lassen und Hinweise auf die Konzerte aus den eigenen Social-Media-Kanälen genommen. Es gibt doch noch gute Nachrichten.
Klaus Pokatzki hat für uns in die Feuilletons geschaut. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und verabschiede mich für heute bei Fazit. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.